ARD Sounds.
Um zwei Jubiläen geht es heute unter anderem. Zwei Jubiläen, bei der sich in die Feierlaune die ein oder andere Sorge um die Zukunft mischt. Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft wird 70 Jahre alt, muss aber schon wieder mal umziehen. Immerhin ein neues Domizil ist gefunden. Wir sprechen drüber mit Kabarett-Impresario Till Hoffmann. Und das Münchner Theaterspielhaus, in dem Menschen aller Altersgruppen Bühnenluft schnuppern können, hat gerade seinen 30. gefeiert, weiß aber nicht, ob es angesichts absehbarer Kürzungen von Fördermitteln sein Angebot im gewohnten Umfang beibehalten kann. Das und mehr in der kommenden Stunde.
Film, Theater, Kabarett. Auf Bayern 2.
Einerseits ist da viel ruhmreiche Vergangenheit. Seit 30 Jahren gibt es das Münchner Lustspielhaus unter der Leitung von Till Hoffmann und seit 20 das Schwabinger Vereinsheim nebenan. Und dann wäre da natürlich auch noch die Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Die wird heuer stolze 70 Jahre alt. Muss sich aber, und damit zum andererseits, wieder mal neu erfinden. Zerwürfnisse und Fehlplanungen hatten dazu geführt, dass die altehrwürdige Kabarettinstitution aus ihrer angestammten Spielstätte, dem legendären Laden in Schwabing, ausziehen musste. Im sanierungsbedürftigen Münchner Kulturzentrum Gasteig, das einige Jahre unter dem Namen Fat Cat zwischengenutzt wurde, da hatte sie Unterschlupf gefunden, die Lach und Schieß. Doch im Herbst, da geht es wieder zurück nach Schwabing. Über den abermaligen Umzug der Lach und Schieß und auch über 30 Jahre Lustspielhaus, da habe ich mit Till Hoffmann gesprochen. Dabei wollte ich von ihm zunächst wissen, wie und womit es denn eigentlich losging im Lustspielhaus damals 1996.
Also die erste Veranstaltung war ein zweitägiges Konzert von Zipflo Reinhardt mit seiner Gruppe. Das war so Gypsy Jazz von Django Reinhardt, kann mich gut erinnern. Der Raum, der klingt sehr gut von der Dimension, das hat man gemerkt.
In 30 Jahren Lustspielhaus, gibt es irgendwie ein oder zwei Events, wo Sie sagen, das war das Verrückteste, das Tollste, das Genialste, was ich da erlebt habe?
Also toll war ein Abend mit Willi Resetaritz, früher bekannt als Osbankurt, ein Wiener Künstler, den ich sehr verehre. Dem war ich ein Leben lang, er ist leider schon verstorben, sehr verbunden. Und wir haben ein Konzert hier gehabt mit dem Stubenblues, mit seiner Band, und es war dieser grandiose Schwabinger Stromausfall um 20.15 Uhr, bis losgegangen ist, nach einer Viertelstunde gehen alle Lichter aus und dann hat der Willi gemeint, naja, er könnte halt ein bisschen improvisieren und mit Ukulele, und dann haben wir Kerzen rausgeholt, haben den Flügel vorzogen, die E-Gitarre wurde getauscht gegen eine akustische, die zufällig im Keller lag, und dann haben die ein 3-Stunden-Konzert gespielt, was völlig fantastisch war, und als dann wieder Strom da war und die Lichter angingen, haben da 200 Leute einfach nur so, oh, waren die fast traurig, dass wieder elektrisch wird. Das war sehr intensiv und sehr schön, den habe ich total in Erinnerung, den Abend.
Wie sind denn überhaupt die Zeiten gerade fürs Kabarett? Also eigentlich möchte man ja denken, desto schwieriger die Zeiten, desto besser für kritische Kunst. Inwieweit trifft das zu?
Ich denke, es ist so. Also wir haben sehr stabile Publikumszahlen und die Formen ändert sich vielleicht gerade auch ein bisschen, dass nicht mehr so viel rein politisches Kabarett es gibt, sondern eher Mischformen mit Volkstheaterelementen, was viele Künstlerinnen und Künstler kommen da aus Österreich in dieser Disziplin, würde ich sagen. Es sind viel mehr Künstlerinnen und Künstler, die Comedy machen, die Stand-up-Welle gibt denen halt recht, dass da einfach auch frisches neues Publikum kommt. Und wir wollen aber versuchen, mit einer Mischung auch mit Musik, mit Kabarett, Comedy, auch mit unseren eigenen absurden Produktionen unterhaltsam im weitesten, im besten Sinn zu bleiben.
Eine andere Institution, die Lach- und Schießgesellschaft, wird nicht nur 30, sondern 70, ist aber seit ein paar Jahren nicht mehr im angestammten Laden. Jetzt die ganzen Querelen und Schwierigkeiten, die dazu geführt haben, die rollen wir jetzt nicht nochmal auf. Aber zuletzt hat es ja den Anschein gehabt, dass die Lach- und Schieß im Gasteig, respektive Fat Cat, wie es in der Zwischennutzung heißt und hieß, gut aufgehoben ist, wieder in ruhigeres Fahrwasser gekommen ist. Hat sie das dann doch kalt erwischt, dass dann kaum waren sie da eingezogen, die Ansage kam, oh, Zwischennutzung endet jetzt bald wieder?
Naja, ich wusste ja, dass das nicht ewig geht.
Aber ein bisschen länger hätte es gehen dürfen.
Die Hoffnung war schon da, dass sich die ein bisschen Zeit lassen und dass wir noch 2-3 Jahre bleiben können. Aber es war auch okay, da zu spielen und das wirklich zu etablieren wieder. Wir hatten viel Publikum da, man hat gemerkt, die Lach und Schieß lebt. Und der Raum war halt wunderschön dort. Ich wäre da gerne noch bleiben. Andererseits ist es auch unglaublich reizvoll, jetzt wieder nach Schwabing zu kommen.
Genau, das wäre ja sozusagen nichts Schlechtes ohne sein Gutes. Die Lach und Schieß ist coming home nach Schwabing zurück. Woanders wäre es wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellbar gewesen für euch.
Ja, vorstellbar schon, aber es fühlt sich einfach viel besser an, dass es in Schwabing ist. Und es ist auch schön, dass es wirklich zu diesem 70-jährigen Wahnsinnsjubiläum auch stattfindet, dass die Lach und Schieß dann spielen wird und halt gegenüber von Stammhaus.
Genau, also ins Tams geht's. Vis-à-vis von der Lach und Schieß schräg über die Straße rüber. Früher war der Nachbarn, jetzt seid's quasi eine WG.
Sozusagen, ja, eine gute WG.
Das alte Lach und Schieß-Schild mit dem Logo wurde abmontiert, ist ins Gasteig gewandert, kommt jetzt wahrscheinlich hierher neben das Tams-Schild.
Genau, also da gibt's wieder einen Schildumzug, den wir auch genauso wieder inszenieren werden wie damals von Schwabing nach Heidhausen. Und dann werden wir das Mitte, Ende September hier anschrauben und dann ein paar Wochen später hier spielen.
Jetzt ist das Tams eben in Sichtweite vom alten Laden, aber wenn man jetzt reinschaut in den alten Laden, gerade schaut es aus ein bisschen wie ein Lost Place. Schielen Sie da ein bisschen hinein und hinüber und denken, vielleicht, auch wenn es im Tams gut läuft, können wir doch mal wieder zurück in den alten Laden, da wo alles angefangen hat vor 70 Jahren?
Momentan ist es unwahrscheinlich, die Brauerei hat anderes vor. Aber wer weiß, was kommt. Die Zukunft ist in alle Richtungen offen und wir versuchen es jetzt hier und hoffen, dass es gut geht.
Aber gibt es da eine Sehnsucht?
Ja, so natürlich ist es nostalgische Sehnsucht und das Gefühl dort. Wir haben ja das 20 Jahre oder 21 Jahre da drüben gemacht. Wir haben unser Büro da drüben gehabt. Wir haben im Jahr 360 Mal gespielt. Da ist natürlich eine Verbindung zu jedem Ziegel. Und wir haben das damals ja auch umbaut, 2000. Da hängt halt auch Arbeit drinnen, die ja sehr Spaß gemacht hat auch.
Wieso braucht es eigentlich die Lach und Schieß, wenn schon nicht als Laden im Moment, aber als legendäres Label und dann doch in einem entsprechend intimen Raum?
Ich glaube, es braucht die Lach und Schieß, weil es wichtig ist, die Kunstform Kabarett in allen Facetten einfach darzustellen an möglichst vielen Bühnen in München, in Bayern, wurscht wo, und auch versuchen, die Gesellschaft hier komisch abzubilden, unterhaltsam, und um auch mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Lach und Schieß Debatten hervorzurufen oder auch auf die Straße zu gehen gegen Rechtsextremismus, gegen jede Form von Antisemitismus, wie wir das in letzter Zeit ja öfter auch gemacht haben mit unseren ganz ernst gemeinten Anliegen. Und die Mischung halte ich für sehr wichtig. Die Leute, die hier arbeiten, arbeiten auch seit 20 Jahren da. Das ist eine tiefe Verbundenheit einfach. Und wir würden uns freuen, wenn es uns gelingt, die Lach und Schieß stabil ins nächste Jahrzehnt zu führen.
Und Sie haben gesagt, natürlich gehört die Kleinkunst, da bin ich jetzt wieder beim Thema intimer Raum, dahin, wo sie hingehört.
Ich sehe es genau so, dass, um Künstlerinnen und Künstler überhaupt eine Plattform erstmal zu geben, Räume wie das Vereinsheim ideal für unbekanntere Leute. Hier ist ein richtiges Theater mit dem Tams, sehr konzentrierter Raum mit den Stuhlreihen. Und ich finde, immer wenn der Raum zum Stück passt und der Raum so eigene Poesie mitbringt, auch das gehört zusammen. Gleichzeitig ist für uns auch wichtig, dass wir mit bekannteren Künstlerinnen und Künstlern größere Räume bespielen, um es uns leisten zu können, auch andere Häuser am Leben zu halten. Also wenn jetzt die Lach- und Schießgesellschaft den Josef Hader und Alfred Dorfer im November in den Kammerspielen veranstaltet, kommt halt auch ein bisschen Geld rein, dass wir wieder in der Werbung hängen können für Lach und Schieß und Tams hier. Und da gibt es einige Künstler, die Künstlerinnen, die der Lach und Schieß sehr verbunden sind, die aber halt jetzt nicht 3 Wochen hier spielen können. Und da werden wir mit denen halt in größere Räume gehen. Aber grundsätzlich ist der Wunsch vieler Leute natürlich auch und der Kabarettfans, ihre Künstlerinnen und Künstler im intimen, engen Rahmen zu sehen und nicht auf einer Leinwand.
Und Sie haben schon das Vereinsheim angesprochen, auch ein Jubiläum, 20 Jahre. Vielleicht nochmal zur Frage, wie verhält sich dann Lach und Schieß zum Vereinsheim, was ja eigentlich beides kleinere Räume sind im Vergleich zum Lustspielhaus, das größer ist, oder zum Leo 17, das Sie ja auch noch bespielen zum Beispiel.
Das Vereinsheim ist seit 20 Jahren so die Bühne, wo wir alles probieren können, wo wir literarische Abende mit den Schwabinger Schaumschlägern haben, jeden Sonntag, wo wir mit Blickpunkt Spot den Montag mit der Mixshow haben. Dort finden Konzerte statt und es hat jetzt nicht ein schmales Profil, hier findet nur Politkabarett statt oder hier findet nur Comedy statt, sondern wir spielen dann nur an schlechten Tagen, das heißt an schlechten Wochentagen. Wir spielen nur Sonntag, Montag, Dienstag, ausnahmsweise mal Mittwoch, aber mit den Blick darauf, dass die Menschen, die da auftreten, halt am Wochenende die besseren Auftrittsmöglichkeiten irgendwo auf Tournee oder woanders haben. Und hier können die was ausprobieren, können zum ersten Mal ihre Programme spielen vor einem geschulten, netten Publikum und was entwickeln. Also Vereinsam ist so, würde ich sagen, der Ursud der Talentschmiede vielleicht im weitesten Sinn und der Treffpunkt nachher, wo Publikum und die Künstler nachher hingehen können, nach dem Lustspielhaus, nach dem TAMS, sich austauschen, treffen und das funktioniert halt seit 20 Jahren. Und gleichzeitig hat es halt einen niedrigschwelligen Fußballansatz. Also es ist durchaus 11 Freunde sollte es sein.
Große Sause am 27. Oktober zu 70 Jahre Lach und Schieß. Dann nicht in der neuen Heimat im TAMS, das ist zu klein für so ein großes Event, sondern in den Kammerspielen, in den Münchner Kammerspielen. Kurzer Ausblick, was wird da passieren?
Wir wollen da einen gemischten Abend machen mit vielen Leuten, die für die Lach und Schieß in irgendeiner Form stehen, weil sie da angefangen haben oder irgendeine Verbindung haben. Wir wollen verschiedene Formen dieser Zeit auch nochmal auf die Bühne bringen, also zum Beispiel einerseits mit Einspielern von alten Ensembles, mit Dieter Hildebrandt auch, aber auch Hans-Dieter Hösch würdigen, der sehr oft in der Lach und Schieß und wochenlang da gastiert hat. Ansonsten werden wir das jetzt bald veröffentlichen, das Programm. Es wird dann auch vom BR aufgezeichnet und um Weihnachten rum auch gesendet. Also es wird ordentlich gefeiert werden und ja, wir wollen da einen Abend halt hinstellen, der über diese 70 Jahre so ein bisschen einen Durchlauf zeigt, die Facetten der Kleinkunst, die da stattgefunden haben und stattfinden werden, abbilden. Nein, ansonsten werden wir es auch nicht neu erfinden. Wir probieren halt und hangeln uns durch mit dem sicheren Blick des kleinen Scheiterns immer wieder nach vorne und wollen einfach in München bestehen.
Soweit Till Hoffmann. Im September wird das Logo der Lach und Schieß vor dem Münchner Theater am Sozialamt angebracht. Und was das Jubiläum 30 Jahre Münchner Lustspielhaus angeht, so läuft dort seit dieser Woche und noch bis Mitte August die Theaterkomödie Mord, Moral und Mortadella, eine Mafia-Epos-Persiflage und mehr. Kabarett und Comedy hier im Programm von Bayern 2 gibt es zum Beispiel morgen Nachmittag um kurz nach 3 in den Radiospitzen. Musik ist was, in das man eintauchen kann, drin versinken, sich hinein versenken, egal ob man jetzt zuhört oder selber musiziert. Ähnlich ist das beim Theatermachen. Gute Vorstellungen können einen Sog entwickeln, dem sich das Publikum nur schwer entziehen kann. Und wer selbst auf der Bühne steht, geht im Idealfall in seiner Rolle auf. Das ist bei Laien nicht anders als bei ausgebildeten Schauspielprofis. In München gibt es seit 30 Jahren das Theaterspielhaus, das Amateuren diese Erfahrung beschert. Und dabei geht es um den künstlerischen Ausdruck ebenso wie ums soziale Miteinander. Der 30. der wurde unlängst gefeiert. Die Feierlaune allerdings war nicht gänzlich ungetrübt. Mehr dazu von Kutayba Istanbuli.
Okay, wir würden uns verkleiden. Mhm. Wir machen heute die Szene, also wir machen Szenen von der Münter aus dem Lehmbachhaus, da waren wir zusammen. Wir
machen Szenen. 30 Jahre Theaterspielhaus München. Versteckt in einem ehemaligen Glaslager in der Maxvorstadt proben hier Woche für Woche Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Menschen aus unterschiedlichen Ländern, sozialen Schichten und mit ganz verschiedenen Lebensgeschichten. Was sie verbindet? Die Lust am Theater spielen. Doch ausgerechnet zum 30. Geburtstag blickt das Theaterspielhaus mit Sorge in die Zukunft. Die Stadt München muss sparen. Fördermittel stehen auf dem Prüfstand. Besonders Projekte außerhalb der regulären Jugendförderung geraten unter Druck.
Ich hätte eigentlich heute was anderes gehabt.
Ja, ich auch. Ich hätte jetzt dann ausgehen sollen.
Lauter!
Ich bin von der Bühne gestürzt, weil ich...
Heute treffen sich Seniorinnen und Senioren zum Improvisationstheater. Einige sind erst seit wenigen Monaten dabei. Andere begleiten das Haus seit Jahrzehnten.
Ich bin schon 82, sag ich jetzt. Und ich bin aber schon sehr lange hier im Theater. Mir tut das Theaterspielen sehr gut. Dann vergisst man die eigenen Sorgen, die man vielleicht hat. Die vergisst man, wenn man hier Theater spielt und in eine andere Rolle reinschlupfen kann.
Die Gruppe diskutiert, spielt Szenen und erfindet neue Geschichten. Für viele ist das mehr als eine Freizeitbeschäftigung.
Wenn man älter wird, lebt man doch in gewissen Strukturen, Gewohnheiten. Die Ansprechpartner werden weniger, die meisten sterben weg, ohne sich zu verabschieden. Auf einmal sind sie nicht mehr da. Der Kreis derjenigen, mit dem man Kontakt hat, wird immer geringer. Und dann habe ich gehört, hier Theatergruppe, junge, hübsche Frauen. Wer sagt da schon nein? Na, habe ich gedacht, das ist was.
So, jetzt geht's los.
Gegründet wurde das Theaterspielhaus vor 30 Jahren von Eva Marie Koblen. Die heute 75-Jährige wollte einen Ort schaffen, an dem jede und jeder mitmachen kann, unabhängig von Alter, Herkunft oder Talent.
Das ist, glaube ich, das Besondere am Ort. Dieses unterschiedliche Alter, unterschiedliche soziale Herkunft, unterschiedliche nationale Herkunft. Und deswegen ist mir wichtig, diese absolute Unterschiedlichkeit zu erhalten. Weil wir sind einfach unterschiedlich, wir Menschen. Und wir sollten auch einen Raum haben, wo wir uns trotzdem begegnen können.
Heute sind hier 18 Mitarbeitende aktiv. 27 Theatergruppen nutzen das Haus. Viele Gruppen bestehen seit Jahren oder sogar Jahrzehnten. Neben Marie leitet Aziza Hafez die heutige Seniorengruppe. Sie kam selbst als Jugendliche ins Theaterspiel aus.
Ich bin hier seit ich 13 bin, jetzt bin ich 37. Ich hatte nicht so viele Freunde in der Schule und fand es schwierig. Und hier war dann plötzlich so ein Ort, wo ich mich auch total akzeptiert gefühlt habe und willkommen gefühlt habe, so mit allen Stärken und Schwächen, die ich mitbringe.
Aus der Teilnehmerin wurde eine Theaterpädagogin. Seit 14 Jahren arbeitet sie hier. Sie erlebt täglich, was Theaterarbeit bewirken kann.
Wenn ich in der Schule gehänselt werde, dann kann ich hierher kommen und werde ganz anders wahrgenommen. Ich habe nicht dieses Stigma unbedingt. Oder ich bin schüchtern und kann mutiger werden. Oder ich bin sehr mutig und merke aber, oh, wie gehe ich mit jemandem um, der ganz andere Fähigkeiten hat als ich. Wir dürfen uns zeigen, wie wir sind und gleichzeitig neu entdecken und erfinden.
Das werden wir schon sehen, mir reicht jetzt. Ich gehe.
Ja, du solltest ja auch gehen. Wir brauchen dich nicht mehr.
Wiederschauen.
Ciao, ciao, Baby.
Doch genau solche wichtigen Angebote stehen auf wackeligen Beinen. Finanziert wird das Haus vor allem über Teilnehmerbeiträge, Spenden und dazu Zuschüsse der Stadt. Das Problem? Viele Projekte richten sich an Menschen, die wenig oder gar nichts bezahlen können.
Als Kulturreferat, die haben schon vermittelt, dass sie das nächstes Jahr alles nicht mehr können, keine Projektförderung mehr geben. Und deswegen, wenn wir jetzt Fundraising machen, geht es ja auch nicht darum, dass wir jetzt Millionen brauchen. Es geht um so einen Grundbetrag von 3.000, 4.000 Euro im Monat, dass wir da nicht Angst haben müssen, oh Gott, ich muss jemanden entlassen, um die Miete zu zahlen.
Besonders betroffen wären die Projekte für Senioren, Geflüchtete oder Menschen mit Behinderung. Dabei gibt es gerade für ältere Menschen nur wenige kostenlose Orte, an denen sie regelmäßig zusammenkommen können, sagt Aziza Hafez.
Es gibt sehr wenig kostenlose Räume für Seniorinnen. Sie haben kaum Möglichkeiten, sich zu treffen und auszutauschen und eben so etwas miteinander zu machen. Und noch viel weniger sind die Angebote, die einfach durchlaufen, ohne Ablaufdatum.
Ich würde trotzdem gerne von allen mal ein Feedback hören, weil ich glaube, das wäre wichtig. Das haben wir jetzt vorhin vergessen. Wir machen das eigentlich immer.
Diese Kontinuität ist auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entscheidend. Für viele ist die Theatergruppe längst ein sozialer Anker geworden.
Man findet wirklich neue Freunde. Man findet Menschen, mit denen man wirklich wieder klarkommt und auch näher in Kontakt kommt. Und das ist wunderbar.
Ich bin hier, weil mich Theaterspielen glücklich macht. Egal in welcher Stimmung ich komme, ich gehe zufrieden und glücklich wieder raus.
Noch ist die Grundförderung des Jugendamts bis Anfang 2028 gesichert. Was danach kommt, ist offen. Marie Koblen bleibt trotzdem optimistisch.
Ich habe wenig Angst, weil ich einfach erstmal ein sehr optimistischer Mensch bin und weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, wenn man sich so reinbegibt und wenn man so mit Leidenschaft und Liebe das macht, dann kommt es schon.
Ich freue mich auf nächsten Mittwoch und dann sehen wir
auch um 11, ja?
Ja. Mhm. Ja. Selbe Zeit, vielleicht ein bisschen länger dauert es dann bis 1. Dann bis nächste Woche.
Okay, super.
Applaus fürs Münchner Theaterspielhaus und auch wir bleiben zuversichtlich auf die nächsten 30 Jahre mindestens. Manchmal gibt es das noch, vor allem in oder an den Fassaden alteingesessener Kinos, für die noch der nostalgische Begriff Lichtspielhaus passend ist, gemalte Filmplakate nämlich. Solche Kinos heißen dann in der Regel Tivoli, Odeon oder Filmpalast. In gigantischen Cineplex-Kinos findet man dergleichen eher nicht. Eine aktuelle Ausstellung in Rosenheim entführt nun aber in ein Land, in dem die Werbemalerei gerade auch im Filmbereich Tradition hat. Big Promises, gemalte Filmplakate aus Ghana, heißt diese Schau. Und die Exponate, die dort gezeigt werden, stammen von dem Rosenheimer Sammler Wolfgang Stäbler, der über eine der weltweit größten Kollektionen dieser einzigartigen Filmplakate verfügt. Mit ihm bin ich nun am Telefon verbunden. Hallo, Herr Dr. Stäbler.
Hallo, Herr Leibold, grüß Sie.
Ja, wie kommt man denn zu dieser, ich nenne es mal, sehr speziellen Leidenschaft, handgemalte Filmplakate aus Ghana zu sammeln?
Ich habe in den späten 70er oder frühen 80er Jahren mal so eine kleine Bronzefigur erworben, die mir sehr gut gefallen hat. Habe dann ein bisschen nachgeforscht, wo die herkommt und habe festgestellt, sie kommt aus Ghana. Damit war so ein gewisser Funke geweckt, sich für Afrika zu interessieren. Meine Frau und ich sind dann mehrfach nach Afrika gereist. Inzwischen haben wir da schon über 20 Länder besuchen dürfen. Bei diesen Reisen ist mir auch die meist sehr bunte, farbenfrohe und auch in meinen Augen eigentlich sehr ansprechende Werbung in Afrika aufgefallen. Irgendwann kam es dann einmal dazu, das erste Filmplakat zu kaufen und sich mit dieser Thematik näher auseinanderzusetzen.
Jetzt leben diese farbenfrohen, wie Sie es auch gesagt haben, Werbeplakate für Filme und Kino häufig von den ja übergroßen Figuren drauf, dem grellen Farbeinsatz, auch einer Übertreibung des dargestellten Inhalts. Das wirkt dann oft wie so eine Mischung aus buntem Bollywood-Werbungsmaterial, Exploitation-Filmen und billiger Gruseloptik. Wer sind denn die Maler und Hersteller dieser Plakate?
Wir hatten jetzt im April die Möglichkeit, wieder einige dieser Maler aufzusuchen bei einer Reise durch Ghana, wo wir auch Freunde haben. Es ist eigentlich sehr spannend. Also man sieht ja, manche Plakate haben durchaus, nennen Sie jetzt einmal, heftige Motive, also brutal, das Blut fließt, die Köpfe fliegen, aber alles auch immer mit so einem gewissen Augenzwinkern, sage ich jetzt einmal. Wenn man dann mit den Malern spricht und eines dieser Interviews kann man auch in der Ausstellung in Rosenheim jetzt sich ansehen, dann sieht man eigentlich sehr schnell, es sind also sehr nette, fröhliche Leute, also keineswegs irgendwie dunkle Gestalten, die jetzt da gewisse persönliche Obsessionen in ihren Motiven ausleben wollen.
Und diese Plakate mit diesen grellen Motiven, erfüllen die vor allem den Zweck, die Leute ins Kino zu locken oder haben die noch eine andere Funktion?
Nee, das war eigentlich die einzige Werbemöglichkeit für die Kinos. Diese Plakate wurden mit der zugehörigen Filmkassette oder DVD verliehen von Videoverleihern, die eben gerade sehr vielen kleinen Kinos, die in aller Regel nur aus einer ganz primitiven Halle bestanden. Vorne stand dann ein Fernsehgerät und dahinter waren einfach gezimmerte Bänke, auf denen man sich niederlassen konnte. Und da wurden diese Filme gezeigt. Vorne wurde die Kassette eingelegt und das Plakat hing an der Außenwand und machte darauf aufmerksam.
Jetzt heißt die Ausstellung Big Promises. Was wäre denn das große Versprechen? Big Promise, das klingt ja eigentlich nach einem größeren Versprechen, als dass man nur einen tollen Film sieht.
Also es werden große Versprechungen gemacht. Ich meine, wir sind ja hier im Werbebereich. Wir kennen es ja auch aus unserem Bereich, dass, was weiß ich, ein Waschmittel plötzlich weißer als weiß wäscht, obwohl jeder weiß, dass das gar nicht gibt. Diese Plakate haben also ganz bewusst überzeichnet. Es gibt beispielsweise das Interview mit einem der Maler, der dann sagte, if you don't have a gun in your hand, we put a gun in your hand. Also das heißt, man hat das Ganze durchaus immer ein bisschen dramatischer gestaltet, aus dem einfachen Grund, weil anscheinend gerade Action in den Filmen sehr beliebt war.
Aber das heißt, die Knarre kommt mit aufs Plakat, die Pistole, auch wenn vielleicht im Original gar keine Pistole vorkommt. Können Sie vielleicht, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber nochmal ein Plakat, an dem das alles, was Sie erzählt haben, besonders sichtbar wird. Können Sie das exemplarisch für uns beschreiben?
Also es gibt ja den Film Splash aus den 80er Jahren und auf dem deutschen Plakat steht die schönste Filmkomödie, seit es Meerjungfrauen gibt. Und daneben hängen dann zwei afrikanische Adaptionen, wo also auch eine Nixe abgebildet ist. Aber im Hintergrund explodieren Autos, es liegen abgeschnittene Köpfe am Boden. Diese liebenswürdige Meerjungfrau hat dann ein Messer in der Hand. Also es ist eine teilweise dramatische Überzeichnung, die natürlich auch daherkommt, dass die Maler oft die Filme nicht sehen konnten. Sie haben bloß den Titel gehört oder haben sich von dem Verleiher erzählen lassen, um was es ungefähr geht. Und dann haben die da fröhlich drauf losgemalt.
Das heißt, Sie zeigen daneben auch vergleichend das Originalplakat, dass man den Unterschied erkennt. Sie haben auch gesagt, man kann Interviews hören. Sie liefern also in der Ausstellung auch Kontext.
Das war uns eigentlich ganz wichtig, dass man also nicht nur eine Bilderausstellung macht, dass da Plakat am Plakat hängt. Es sind gut 100 Plakate zu sehen, also es ist immer noch genug. Aber wir haben beispielsweise einen Raum auch gestaltet mit sonstiger Werbung aus dem westafrikanischen Bereich, also beispielsweise Friseurschilder aus meiner Sammlung oder Werbeschilder für Restaurants und. Also man sieht eigentlich, dass diese spezielle Werbekunst eingebettet ist in das allgemeine Werbegeschehen in diesen Ländern, wie es vor ein paar Jahren noch war. Inzwischen nimmt es leider sein Ende. Also man findet beispielsweise in Togo noch viele gemalte Plakate, in Ghana kaum mehr oder nur noch in wirklich ländlichen Gebieten.
Und wenn man jetzt kein Kinofreak ist oder leidenschaftlicher Plakatsammler, was kann man aus dieser Ausstellung für sich trotzdem mitnehmen, vielleicht auch über die Welt lernen?
Also ich glaube, man kann gut mitnehmen. In anderen Ländern gibt es halt einfach eine andere Sichtweise. Das soll in keiner Weise dann bedeuten, wie ich immer gefragt werde, sind die Afrikaner da irgendwie brutaler, weil halt da jetzt irgendwelche Gewehre oder sonstige dramatische Sachen dargestellt werden. Also das sicher nicht, also das kann man sofort verneinen. Aber ich glaube, uns ging es auch darum, ein bisschen Kontakt zu Afrika aufzunehmen. Also gab es beispielsweise am vergangenen Wochenende ein Afrika-Fest im Hof der Galerie. Viele Leute aus der afrikanischen Community in Rosenheim und Umgebung waren da, haben auch die Ausstellung angeschaut, haben sich gefreut, Erinnerungen an ihre ehemalige Heimat zu finden und. Also ich glaube, da gibt es viele Anknüpfungspunkte, die auch dazu führen sollen, zu überlegen, wie läuft es woanders und das aber auch objektiv zu sehen, zu akzeptieren und nicht gleich den Kopf wegzudrehen und zu sagen, nee, ist nichts für uns.
Die Ausstellung Big Promises, gemalte Filmplakate aus Ghana in Rosenheim in der Städtischen Galerie. Sie läuft noch bis zum 16. August. Und mein Dank für das Gespräch geht an den Sammler Wolfgang Stäbler. Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke.
Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit. Also wir freuen uns natürlich sehr, wenn man auf die Ausstellung aufmerksam machen kann. Der Besuch lohnt sich.